Ich möchte diese Predigt beginnen mit einer Geschichte aus meinem Leben, ein Ereignis, was passiert ist. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, man hört es oft an meiner Aussprache. Ich habe das noch immer nicht abgelegt und werde es wahrscheinlich nicht ablegen bis zum Ende meines Lebens. Und ich habe in Bayern einen Onkel. Und sein Name ist genauso wie der, um den es heute geht, nämlich er heißt Josef. Aber wir nennen ihn in Bayern Sepp, weil das ist die bayerische Form von Josef. Also mein Onkel Sepp. 2011 haben ich und meine Frau geheiratet. Und Sepp war auch auf unserer Hochzeit, das war schön. Und kurze Zeit nachdem wir geheiratet haben, haben wir meinen Onkel Sepp in Bayern wieder besucht. Und wir waren bei meinen Eltern und wir waren auch bei ihm. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir saßen in seiner Küche an seinem Tisch und wir unterhielten uns über die Hochzeit. Und in diesem Gespräch sagte mein Onkel, und ich sage dazu, er ist nicht gläubig, er sagte in diesem Gespräch etwas sehr Obszönes, etwas sehr Unanständiges zu meiner Frau. Er redete Dinge, die in der Welt ganz normal sind, und die als Spaß verstand, aber die mich total verletzt haben und die total unter der Gürtellinie waren. Und es verletzte mich sehr, was er sagte. Und es war wie ein Schwertstich in mein Herz, was er redete. Wir fuhren wieder zurück zu meinen Eltern. Und in mir brodelte es. Wie konnte sich mein Onkel erlauben, so zu mir und zu meiner Frau zu reden? Wie konnte er mich so verletzen? Und ich war richtig zornig auf ihn und kämpfte damit mit sündigem Zorn in meinem Herzen. Er sündigte an mir und meiner Frau und das Schlimme ist, er merkte es nicht mal in diesem Gespräch. Hast du in deinem Leben so etwas auch schon mal erlebt, dass Menschen dich so tief verletzt haben und an dir gesündigt haben? Was war das Unrecht, das dir Menschen angetan haben? Vielleicht bist du mit Worten verletzt worden, ähnlich wie ich, vielleicht auch von Familienangehörigen, von Freunden oder sogar von Geschwistern im Herrn hier in der Gemeinde. Vielleicht sogar von deinem Ehepartner. Und wir alle wissen, je tiefer diese Beziehung ist, in der wir leben, desto tiefer sind diese Verletzungen und desto mehr tut das weh. Oder vielleicht bist du gemobbt worden am Arbeitsplatz oder in der Schule. Nur schlimmer, vielleicht wurde dir Gewalt angetan und du musstest zum Beispiel Missbrauch in deinem Leben erleben. In einer gefallenen Welt, in der wir sind, ist das nichts Ungewöhnliches. Und diese Dinge sind wie ein riesiger Keil, der einen mit einem Menschen auseinandertreibt, so wie das auch bei mir und meinem Onkel der Fall war. Josef, von dem es heute geht, hat auch schlimmes Unrecht von seinen Brüdern erfahren. Wir haben uns das schon angesehen. Sie warfen ihn in eine Zisterne, sie waren sehr lieblos zu ihm, sie verkauften ihn nach Ägypten und lange Zeit sahen sie ihren Bruder Josef nicht. Und das Unrecht, interessant, was sie ihm angetan haben, wurde nie bereinigt. Aber heute sehen wir uns an, wie Josef nach 22 Jahren seine Brüder zum ersten Mal wieder sieht. Nach 22 Jahren. Und wir sehen, wie Josef mit der Schuld seiner Brüder umging. Und wir sehen, wir können einiges heute über Vergebung und auch über Versöhnung lernen. Lass uns mal das Kapitel 42 in 1. Mose aufschlagen. Es ist eine wunderbare Geschichte für Versöhnung. Und Versöhnung ist möglich und das ist unser Thema heute. Versöhnung ist möglich. Wir müssen das ganze Kapitel behandeln und ich dachte mir, Wenn ich jetzt anfange, 1. Mose 42 zu lesen, sind 38 Verse, dann werden viele von euch sehr schnell in Gefahr oder in Versuch sein, mit den Gedanken ganz woanders sein, besonders die, die keine Bibel dabei haben. Deshalb dachte ich mir, möchte ich das Kapitel abspielen lassen mit einer Empfehlung für alle Familien. Denn wir haben vor kurzem diese Hörbibel uns angeschafft. Das ist eine Hörbibel für Kinder. Und hier werden die Geschichten der Bibel sehr anschaulich, sehr kindergerecht mit Rollenspiele, aber trotzdem sehr textnah erzählt, sodass, wenn ich es höre, ich sogar dabei bleiben kann. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn ich die Bibel höre. Und wenn meine Kinder, unsere Töchter das hören, dann sind sie total dabei und hören das. Und das ist eine gute Möglichkeit, das Wort Gottes in ihr Herz zu pflanzen. Das große Erzählbuch, das ist von Anne de Vries, das kann ich nur für alle Familien empfehlen mit Kindern. Okay, wir hören das Kapitel 42 und ich bitte den Cornelius, das abzuspielen und hört gut zu.
Die Brüder kommen nach Ägypten.
Angstvoll blökten die Herden auf den verdorrten Weiden. Die Tiere waren mager und schwach. Sie suchten Nahrung auf der versengten Erde unter der glühenden Sonne, keuchend, mit geblähten Nüstern, Todesangst in den Augen. Es gab kaum Gras, es gab kein Wasser, der Boden war trocken und hart. Da standen die Hirten daneben, Jakobs Söhne. Sie waren verzweifelt, aber sie konnten nicht helfen. Sie hatten selber kaum noch Essen für ihre Kinder. Das Korn war auf den Feldern verbrannt. In der Abendkühle saßen sie schweigend bei ihrem Vater Jakob vor dem Zelt. Wenn sie einander anblickten, sahen sie die eigene Ratlosigkeit auch in den Augen ihrer Brüder. Niemand konnte helfen außer Gott. Wenn er nur Regen schicken wollte. Aber die Sonne ging jeden Morgen strahlend auf an einem Himmel, der metallhart glänzte. Sie hatten aber gehört, dass es ein Land geben sollte, wo es Überfluss gab. Dort regierte ein König, der auf wunderbare Weise von der Not gewusst hatte, die kommen würde. Die Brüder hatten es von vorbeiziehenden Karawanen gehört. Vater Jakob wusste es auch. Warum versuchten die Söhne nicht, dort Hilfe zu bekommen? Eines Abends fing der alte Mann davon an.
Ihr sitzt immer nur da und schaut euch an,
rief er.
Zieht doch nach Ägypten und kauft dort Korn. Wir müssen sonst noch alle vor Hunger sterben.
Ägypten, als sie das Wort hörten, wurden sie unruhig. Bei diesem Namen hörten sie wieder das Schreien ihres jungen Bruders, der vergebens um Gnade flehte. Aber nun ging es nicht mehr anders. Sie mussten nach Ägypten. Ihre Kinder schrien nach Brot. So brachen sie denn am nächsten Tag nach Süden auf. Nur Benjamin, der Jüngste, zog nicht mit. Vater Jakob befürchtete, es könnte ihm wie Josef ein Unglück zustoßen. 10 finster dreinblickende Männer schleppten sich neben ihren Eseln 6 Tage lang Schritt für Schritt durch den glühenden Sand. 6 Tage lang wehte ihnen der sengende Wüstenwind ins Gesicht. Dann erhob sich vor ihnen eine hohe Mauer über die ganze Breite des Horizontes. Die hatten die Ägypter gebaut, um Feinde aus dem Norden abzuwehren. Sie betraten ein großes Tor und wurden von misstrauischen Grenzwächtern verhört. Endlich durften sie weiterziehen nach Memphis, der Königsstadt. Den gleichen Weg war Josef einmal gegangen. Mit anderen Karawanen zogen sie durch die Straßen der Stadt. Hier in diesem Land waren die Leute gesund und wohlgenährt. Kinder spielten vergnügt vor den Häusern. Hier gab es keine Hungersnot. Es war doch gut, dass sie sich auf den Weg gemacht hatten. Sie dachten an ihre eigenen Kinder und beeilten sich. Sie erreichten einen großen Palast. Dort mussten sie hingehen und den Stellvertreter des Königs um Getreide bitten. Jeden Tag ließ er Fremde vor. Zögernd gingen sie durch die Säulengänge des Palastes und betraten den Saal, in dem der Unterkönig saß. Tief verneigten sie sich vor dem mächtigen Herrscher. Und so sahen sie nicht, dass der Unterkönig leichenblass geworden war. Josef hatte sie erkannt. Sofort. Er hätte aufschreien können vor Überraschung, aber er tat es nicht. Er wäre gerne auf sie zugesprungen, doch er blieb auf seinem Thron sitzen. Da lagen sie vor ihm auf den Knien, die Brüder. Wo hatte er sie zuletzt gesehen? In der Nähe von Dothan. Sie hatten damals Geld in den Händen, Blutgeld, für das sie ihren Bruder verkauft hatten. Damals spotteten sie und wandten sich ab, während er jammernd von einem Kamel fortgezerrt wurde. Brüder? Waren das noch Brüder? Da lagen sie wie die Garben in seinem Traum. Jetzt hatte Josef sie in der Hand. Jetzt war er der Mächtige. Er konnte sie töten lassen. Keiner würde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Niemand konnte ihn daran hindern, sich zu rächen, wie er wollte. Aber er wusste, Gott wollte, dass er ihnen das Böse vergab, so wie Gott ihm seinen Hochmut vergeben hatte. Wo aber war Benjamin? Hatten sie ihn etwa auch verkauft oder getötet? Das wollte Josef zuerst wissen. Erkennen würden sie ihn nicht. Er hatte sich mehr verändert als sie.
Woher kommt ihr?
Sie blickten auf. Ein Dolmetscher übersetzte den Brüdern die Frage. Einer von ihnen antwortete,
»Aus dem Land Kanaan, Herr, um Nahrungsmittel zu kaufen.«
Der Unterkönig sah sie streng an. Seine Stimme klang hart und bestimmt.
»Ihr seid Spione. Ihr seid gekommen, um zu sehen, wo ihr dies Land am besten angreifen könnt.«
Die Brüder zitterten. »Spione? Wenn dieser mächtige Mann sie dafür hielt, waren sie verloren.«
»Nein, nein, Herr«,
versicherten sie.
»Wir sind keine Spione. Wir sind alle die Söhne eines Mannes. Wir sind ehrliche Menschen.«
Doch alles beteuern half nichts.
»Spione seid ihr«,
klang es zurück, genauso hart wie vorher. In ihrer Angst sagten sie nun alles, was sie dachten. Ab und zu warf der Unterkönig eine Frage dazwischen. Es war, als ob er in ihren Herzen lesen könnte. Sie wagten gar nicht, ihm etwas zu verschweigen.
»Ja, wir waren 12 Brüder. Der Jüngste ist zu Hause bei unserem Vater. Aber der andere, der lebt nicht mehr.«
Was sagt man nicht, um sich zu verteidigen? Aber es half nichts. Sie hatten sich nicht ohne Grund vor Ägypten gefürchtet. Dieser Herr war so streng und misstrauisch.
»Ich werde nachprüfen, ob es stimmt, was ihr sagt«,
sagte er.
»Zuerst muss ich diesen jüngsten Bruder sehen, dann will ich euch glauben.«
Da traten auf seinen Wink Soldaten auf die Brüder zu, packten sie und führten sie ins Gefängnis. Nun saßen sie beieinander in einer Zelle. Sie hatten Angst und ein schlechtes Gewissen. Warum passierte ihnen das? Wegen ihrer Sünde von früher? Und was sollte aus ihren Frauen und Kindern werden, wenn sie nicht mit Brot heimkehrten? Wären sie doch nie losgezogen. Bei so einem grausamen Ägypter musste man auf alles gefasst sein. Und während sie ihren trüben Gedanken nachhingen und schlaflos dalagen, fand auch der Unterkönig keine Ruhe. Nun hatte er seine ganze Weisheit nötig. Jetzt merkte er noch besser, weshalb er in die Welt hatte gehen müssen. Er konnte jetzt nicht nur für Ägypten sorgen, sondern auch die eigene Familie vor dem Hungertod bewahren. Und das wollte er auch. Er musste nur vorsichtig vorgehen. Denn wenn die Brüder schon jetzt erfuhren, wer er war, dann würde ihre Furcht vor ihm und seiner Macht so groß sein, dass sie vielleicht überhaupt nicht wiederkämen. Und dann wollte Josef ihnen auch vor Augen führen, wie schlecht und gottlos sie früher gehandelt hatten. Er wollte sie auf die Probe stellen und sehen, ob sie noch genauso wild und gleichgültig waren wie früher. Nach langem Überlegen wusste er, wie er vorzugehen hatte. Wenn er nur die Kraft fand, den Plan auszuführen, wenn er sich nur beherrschen konnte und nicht zu früh verriet, wer er war. Am dritten Tag ließ er die 10 Hirten noch einmal vor sich kommen.
Hört zu,
sagte er,
habt Vertrauen zu mir, denn auch ich fürchte Gott. 9 von euch dürfen mit Getreide nach Hause zurück. Aber sie müssen wiederkommen und den jüngsten Bruder mitbringen, von dem ihr mir erzählt habt. Dann kann ich sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt, und keinem wird ein Haar gekrümmt werden. Aber einer von euch muss als Geisel bleiben. Kommt ihr nicht zurück, dann muss er sterben.
Niedergeschlagen sahen die Brüder einander an. Wer von ihnen sollte dieser Gefangene sein? Im Gefängnis hatten sie alle wieder an Dothan denken müssen und das Schreien Josefs in den Ohren gehabt. Und jetzt sprach einer von ihnen es aus.
Wir müssen jetzt das ausbaden, was wir unserem Bruder angetan haben. Wir sahen seine furchtbare Angst, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir hörten nicht hin.
Und Ruben warf ihnen vor,
ich hab's euch gleich gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt wird sein Blut von uns gefordert.
Aber Ruben wusste, dass er selber auch nicht unschuldig war. Josef konnte seine Aufregung kaum verbergen, als seine Brüder so sprachen. Tränen traten ihm in die Augen und rasch wandte er sich ab. Er musste stark bleiben, er musste seinen Plan bis zu Ende durchführen, wenn alles gut werden sollte. Darum beherrschte er sich und trocknete die Tränen. Und als er sich nach ein paar Augenblicken wieder den Brüdern zuwandte, war seinem strengen Gesicht nichts anzumerken. Simeon wurde gefesselt und die Brüder standen dabei. Sie konnten nichts dagegen machen. Sie durften gehen. Mit tiefen Verbeugungen zogen sie sich zurück. Draußen standen ihre Esel bereit, mit Getreidesäcken beladen. Doch sie waren sehr traurig und zogen mit gesenktem Kopf nach Kanaan zurück. Ein Esel hatte jetzt keinen Begleiter. Und als sie am Abend in eine Herberge kamen, eine Karawanserei, wo sie schlafen konnten, aber für ihr Essen selber sorgen mussten, da zog eine neue Angst in ihr Herz. Als einer von ihnen seinen Sack öffnete und etwas Korn herausnehmen wollte, um es zu rösten,
»Brüder, seht nur das Geld!«
stießen seine Hände auf Geld. Es war sein eigenes Geld, mit dem er dem Beamten des Unterkönigs das Getreide bezahlt hatte. Und nun lag es wieder hier im Sack. Und die anderen fanden das ihre auch. Bei jedem lag das Geld oben auf dem Korn. Das war Zauberei, als ob böse Mächte ihnen Unglück bringen wollten. Würde der Unterkönig sie jetzt nicht bei ihrer Rückkehr beschuldigen, einen Diebstahl begangen zu haben? Sie konnten das Geld nicht sogleich zurückbringen. Sie mussten nun erst einmal nach Hause. Dort herrschte Hungersnot und sie hatten Brot. Verstört erreichten sie die Zelte ihres Vaters Jakob und erzählten alles. Jetzt war Brot da, doch niemand konnte sich so recht darüber freuen. Und Vater Jakob jammerte,
ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da und nun wollt ihr Benjamin auch noch mitnehmen. Nein, Benjamin bleibt hier.
Dann trauen wir uns nicht zurück, sagten die Brüder. Und wer weiß, was dann aus Simeon wird.
Aber wie sehr sie auch auf den Vater einredeten, Jakob gab nicht nach. Wenn Ruben auch hoch und heilig versprach, er werde Benjamin gesund wieder zurückbringen, es half nichts. Der Greis schüttelte bekümmert den Kopf und rief,
der kommt nicht mit. Sein Bruder Josef ist tot und er ist das einzige Kind Rahels, das mir geblieben ist. Stößt ihm ein Unglück zu auf der weiten Reise, dann würdet ihr mein graues Haar vor Kummer ins Grab bringen.
Okay, das war die Geschichte von Kapitel 42 und ihr habt gemerkt, wenn ihr eure Bibel verfolgt habt, da sind einige Ergänzungen oder einige Auslegungen mit auch dabei gewesen. die die Geschichte anschaulicher machen sollten. Und das ist gut, weil wir können unmöglich auf den ganzen Text eingehen. Ich habe mich eigentlich nur beschränkt auf einen Schwerpunkt. Das Kapitel ist ja ein erster Schritt und ich hoffe, ihr konntet das jetzt gut mitverfolgen und die Geschichte im Hinterkopf haben. Es ist ja ein erster Schritt zur Versöhnung in der Familie Jakobs. Und diese Versöhnung, die noch geschehen wird, sie musste geschehen, denn sonst hätte wohl von den Erzvätern Israels nur Josef diese schreckliche Hungersnot überlebt, die über den ganzen Erdkreis damals kam. Und sie musste geschehen, weil Gott beschlossen hatte und das schon Abraham ankündigte, dass Israel 400 Jahre in Ägypten als Fremdlinge leben sollte. Und Gott wird sie dann aus dieser Fremdlingschaft herausführen. Und so ist eigentlich Gott der Hauptakteur hinter der Geschichte. Und das werden wir uns noch gleich genauer ansehen. Er lenkt letztendlich alles, sodass Josef diese erhabene Stellung in Ägypten hatte. Er lenkt es auch, dass die Brüder wieder auf Josef trafen und dass Josef ihnen schlussendlich vergeben konnte, sodass letztendlich das Volk Israel von dem Aussterben bewahrt wurde. Okay, wir haben ja gesagt, unser Thema ist, Versöhnung ist möglich. Aber die Frage ist, und die ist ziemlich groß, wie ist Versöhnung möglich? Wie kann ein so großes Unrecht, das die Brüder Josefs antaten, ausgeräumt werden, sodass Versöhnung geschehen kann? Und ich glaube, durch zwei entscheidende Punkte. Und das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Und diese Medaille heißt Versöhnung. Und auf der einen Seite haben wir die Seite der Vergebung. Und die andere Seite ist die Seite der Schulderkenntnis. Schulderkenntnis und Vergebung. Lass uns die erste Seite genauer ansehen. Versöhnung wird möglich durch Vergebung. Kapitel 41 endet ja damit, dass diese einzige Hungersnot stark war auf der damaligen ganzen Erde. Es war wirklich eine ernste Bedrohung für das Leben eines jeden Menschen. Stellt euch vor, es wuchs nicht mehr. Die Regale bei Aldi und Co., sie waren leer. Und das schon seit 2 Jahren gab es nichts mehr zu essen. Das heißt, 5 Jahre waren noch vor ihnen. Und so stand Jakob und seine Familie in ernster Lebensgefahr. Aber Gott, er hat in seiner Weisheit Josef nach Ägypten geschickt, um die Familie Jakobs zu halten, sodass das Volk Israel der Welt eines Tages Jesus Christus geben konnte, das Brot des Lebens. Jakob, er sah wohl alle die Karawanen, die nach Kanaan Korn beladen aus Ägypten zurückkamen. Und Ägypten gab es dank Josef, Korn in Fülle. Und so ergriff er als Vater die Initiative und schickte seine Söhne den 450 Kilometer langen und gefährlichen Weg nach Ägypten, damit sie dort Essen besorgen sollten für die Familie. Und sie kamen dort unter vielen anderen an, die auch das gleiche Anliegen hatten. Was aber weder Jakob noch die Brüder wussten, ist, dass der souveräne Gott alles wirkte, sodass sie ausgerechnet zu ihrem lebenden Bruder kamen. Und dass tatsächlich der erste Traum Josef, den er vor Jahren träumte, in Erfüllung ging. Vers 6 in Kapitel 42 heißt es, und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Die Brüder beugten sich vor diesem großen Herrscher. Und als Josef sie sah, erkannte sie als seine Brüder, die er über 22 Jahre nicht gesehen hatte. Und sie haben sich natürlich verändert, aber Josef hat sich noch mehr verändert. Denn er war nicht mehr der kleine 17-jährige kleine Bruder. Er war jetzt etwa 39 Jahre alt. Und er war gekleidet wie ein König, Kapitel 41, 42, können wir das nachlesen. Aber als ägyptischer König hatte er wohl eine Glatze. Kapitel 41, Vers 14, könnt ihr das nachlesen. Kein Wunder also, dass seine Brüder keine Ahnung hatten, wer dieser Herrscher ist, der vor ihnen steht. Und Josef redete nach Vers 23 durch einen Dolmetscher zu ihnen. Und seine ersten Worte an seine 10 Brüder, die ihn vor Jahren so verletzten, waren harte Worte. Sehr harte Worte. Denn dieses harte Reden kennzeichnet eigentlich das erste Gespräch Josefs mit ihnen in den Versen 7 bis 16. Und ich denke, wie menschlich und für uns so verständlich ist das. Malen wir uns vor Augen, wie verletzt Josef gewesen sein muss, als ihn seine Brüder so lieblos behandelten und in den Brunnen warfen. Als es sie um Gnade anfloh, dass sie ihn retten. Aber sie hatten keine Gnade übrig für ihn. Und sie verkauften ihn schlussendlich. Und ihr Lieben, das ist nicht gerade gut, wie man mit Brüdern umgeht. Was sie gemacht haben, das waren wirklich schlimme Verletzungen, die sie ihm zugefügt haben. Und Josef hatte das nicht vergessen. Und ich glaube, diese Verletzungen waren ihm sofort präsent, als er sie sah. Und ich denke, wir vergessen meistens auch Verletzungen nicht. Wir können uns ganz schnell daran erinnern und wir können genauso hart zu jemandem sein, den wir wieder sehen und den wir nicht vergeben haben. Und das noch nach Jahren. Seht, ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen Onkel Sepp zum ersten Mal nach unserem Gespräch wieder gesehen habe. Es war etwa ein Jahr später zum Geburtstag meiner Mutter. Ich sah ihn, ich ging zu ihm, ich reichte ihm meine Hand, aber sehr distanziert. Also ich war eiskalt zu ihm, wie ich ihm die Hand gereicht habe. Sodass sogar meine Mutter merkte und mich darauf ansprach, ob da irgendwas vorgefallen ist zwischen mir und meinem Onkel Sepp. Ob da irgendwas ist zwischen uns. Und ich musste erzählen von dem Gespräch und von dem Problem in meinem Herzen, meinen Onkel nicht vergeben zu wollen. Nicht vergeben zu haben. Aber seht, als ich ihn sah, war sofort die Verletzung wieder vor meinen Augen, die er mir angetan hatte. Und ich hatte zu kämpfen damit, in meinem Herzen. Und ich bin nicht in Gnade damit umgegangen und habe sie nicht ausgeräumt. Sie war sofort wieder vor Augen. Und ich kann mir vorstellen, dass Josef hier es genauso erging. Und deshalb redete er sehr hart zu seinen Brüdern. Aber dann kam ihm etwas Interessantes in den Sinn. Das werden wir uns noch gleich genauer ansehen. Und das, denke ich, ist ein Schlüssel, warum ich glaube, dass Josef schon seinen Brüdern sehr schnell vergeben hatte, noch bevor sie ihre Schuld einsahen. Josef erprüfte sie ja erstmal, indem er sie im Gespräch insgesamt 4-mal als Spione nennt. Und jedes Mal betonen die Brüder ihre Unschuld als redliche Männer. Sie wollten hier in Ägypten nur Essen kaufen und nichts weiter. Das war ihr Vorhaben. In Vers 11 sprechen sie ausführlich über ihren Status, um das zu beweisen. Sie sind alle Söhne eines Mannes und nicht Kundschafter einer fremden Regierung, die Ägypten einnehmen wollen. Und damit beteuern sie ihre Unschuld. Außerdem sind sie keine Lügner, sondern sie sind wirklich redliche Männer. Aber lass uns mal überlegen, waren sie das wirklich redliche, ehrliche Männer? Das Wort redlich hat ja in der Grundbedeutung, die Grundbedeutung ist Treue und Ehrlichkeit. Das zeichnet redliche Männer aus. Aber waren das die Brüder Josefs? Nein, nicht wirklich. Sie waren es ja gerade nicht. Und Josef, er wusste das. Sie waren in echt Lügner, die ihren Bruder vor ihrem eigenen Vater, vor der eigenen Mutter, vor der ganzen Familie, sie gaben ihn aus als tot. Und das stimmte nicht. Und unwissend, dass der, der vor ihnen stehend, sie genau kannte, machten sich die Brüder Josefs hier selber etwas vor, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen vor diesem gewaltigen Herrscher. Josef beharrt weiter darauf, dass seine Brüder, die ihn für tot hielten, Kundschafter sind. Und er forderte von ihnen Beweise. Die Brüder sollten als Beweis für ihre Echtheit und Wahrhaftigkeit Benjamin nach Ägypten holen. Und dann sperrte sie Josef erstmal 3 Tage in Gewahrsam. Das heißt, 3 volle Tage hatte Josef und seine Brüder Zeit, um darüber, über das Ganze nachzudenken. Bis jetzt war Josef sehr hart zu seinen Brüdern und das ist verständlich, wie wir gesehen haben. Aber ich glaube, die 3 Tage Denkpause veränderten Josef. Denn wir sehen im Folgenden, in Versen 18 bis 20, dass Josef seinen Plan ändert. Denn schaut mal, statt 9 Brüder, ich glaube, in Vers 18 ist das, Vers 18, 19 und 20, statt 9 Brüder möchte er als Pfand nur einen in Gefangenschaft halten. Nur ein Bruder soll da bleiben. Alle anderen, sie durften nach Hause und sie durften Getreide für die Familie mitbringen. Aber nicht nur dürfen sie Getreide kaufen, sondern Josef befahl seinen Dienern, dass man zum Getreide auch an jeden heimlich sein Geld mit zurück in den Sack legt. Und sie bekam auch noch eine Wegzehrung mit auf dieser langen Reise zurück nach Kanaan. Josef tat ihr seinen Brüdern Gutes. Er tat ihnen Gutes. Wie kam das? Ich glaube nicht anders, als dass Josef hier schon seinen Brüdern vergeben haben musste. Er musste ihn hier schon vergeben haben. Denn was ist ein Test, ob du jemandem vergeben hast oder nicht? Was ist ein Test? Der Test ist, ob du diesen Menschen, dieser Person Gutes tun kannst und damit das Böse überwindest. Das ist der Test, ob du einem Menschen vergeben hast. Seht, ein Mensch, der nicht vergeben hat, kann der Person, die ihn verletzte, nicht Gutes tun. Es geht nicht. Sie will sich eher rächen und bestrafen für das Unrecht, was ihr angetan wurde. Sie will mit Händen zurückschlagen, anstatt mit Händen geben. Und so war auch meine erste Reaktion, wie ich meinen Onkel Sepp wieder gesehen habe. Mein Verhalten beim Begrüßen zeigte, dass ich ihn nicht vergeben habe und dass ich ihn bestrafe für das Unrecht, was er mir und meiner Frau antat. Und seht, deshalb war ich eiskalt zu ihm. Deshalb war ich so distanziert zu ihm gewesen. Ich wollte ihn bestrafen. Und ihr Lieben, wir kennen das sehr gut, Menschen bestrafen zu können, weil sie uns verletzt haben. Aber Josef ist hier frei von all dem. Und er tut ihnen sogar Gutes. Warum? Weil er ihnen vergeben hat. Josef hat vergeben. Aber die große Frage ist, wie kam Josef dahin, dass es seinen 10 Brüdern und das große Unrecht, was sie ihm antaten, dass er ihnen vergeben konnte? Und wie kannst du und ich dahin kommen, dass wir Menschen lernen zu vergeben, die uns verletzt haben? Ich glaube, der Vers 9a plus ein wenig Zeit, die 3 Tage, ist die Formel zum Ergebnis Vergebung. Denn als seine Brüder vor ihm standen und sich vor ihm niederbeugten, an was dachte Josef nochmal? Vers 9a heißt es, da dachte Josef an die Träume, die er vor ihnen gehabt hatte. Nun, es steht nicht ausdrücklich im Text, deshalb müsst ihr mir noch ein wenig Zeit geben, bitte, und euch ein wenig anstrengen, dass wir da hinkommen, um zu verstehen, was der Schlüssel bei dem Ganzen ist. Seht, vor über 22 Jahren träumte Josef ja, dass er mit seinen Brüdern Gaben auf dem Feld band. Er hatte diesen Traum. Und dass dabei seine Gabe aufrecht stehen blieb und die der Brüder sich vor seiner Gabe verbeugten. Und ihr wisst noch, seine Brüder waren damals empört, als Josef ihnen diesen Traum erzählte. Und ihr Eifersucht und ihr Hass gegenüber ihm wurden dadurch geschürt. Und sie wollten ihn folgedessen töten, aber dank Ruben warfen sie ihn nur in eine Zisterne, aber schlussendlich verkauften sie ihn an Händler. Aber wie ging es weiter? Erinnern wir uns. Josef, er kommt nach Ägypten, in das Haus von Potiphar. Was erlebte er dort? Er erlebte, dass der lebendige Gott mit ihm war, oder nicht? Er sah in so vielen Punkten, wie Gott ihn segnete in Ägypten. Ihm gelang alles, so heißt es mehrmals in Kapitel 39, sodass Potiphar ihn als Sklave über sein ganzes Haus setzte. Und ihr Lieben, das war ein Unding, dass ein Sklave über ein ganzes Haus gesetzt wurde. Es war ein Unding. Aber Gott hatte das möglich gemacht. Josef wurde versucht und wieder mal war er Opfer. Und das jetzt von Potiphars Frau. Er kam ins Gefängnis, er war wieder ganz unten gewesen. Aber was erlebte Josef wieder im Gefängnis? Gott war auch dort mit ihm gewesen. Und er fand erneut Gunst in den Augen des Gefängnisvorstehers, sodass der alle Gefangenen in seinen Hand gab. Wieder etwas Unvorstellbares. Er hatte die Gewalt über alle Gefangenen im Gefängnis. Aber warum? Weil eben Gott mit ihm war und er alles in seine Hand gelingen ließ. Die Geschichte geht weiter. Josef deutet im Gefängnis die Träume von dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharao. Die Träume gehen tatsächlich in Erfüllung, aber Josef wird vergessen, er bleibt weiter im Gefängnis. Und als der Pharao dann einen Traum hatte, erinnerte man sich an Josef, dass er von Gott die verliehene Fähigkeit hatte, Träume zu deuten. Josef deutete den Traum vom Pharao und wurde schlussendlich zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten erhoben. Nun, ich frage euch, als was lernte Josef Gott durch das Ganze kennen? Als was lernte er ihn kennen? Ich glaube, er lernte Gott kennen, dass er der souveräne Herr ist, der einen Plan mit meinem Leben hat. Nichts passiert hier aus Zufall. Und seht, das hat alles Josef in allem so deutlich gesehen in Ägypten. Und ich glaube, als Josef seine Brüder sah und sich an die Träume erinnerte, war ihm genau das wieder vor Augen. Gott hat mit allem, was in meinem Leben passiert, selbst mit dem Unrecht meiner Brüder, er hat einen Plan. Und Josef wusste, der treue Gott erfüllt hier sein Versprechen, die er ihm vor 22 Jahren in den beiden Träumen offenbarte. Und als er dann 3 Tage noch mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, ich glaube, es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Gott, er hat mit allen einen Plan, um letztendlich meine Familie, die jetzt so in Not ist, zu retten vor dem Tod. Und deshalb das ganze Leid und deshalb die tiefen Verletzungen, die ihm seine Brüder antaten. Gott hat einen Plan. Und seht, weil Josef auf das sah, konnte er schon sehr früh seinen Brüdern vergeben. Und das brachte ihn dahin, Gott zu fürchten, wie in Vers 17 bekennt. Und das brachte ihn dahin, sich eben nicht zu rächen, obwohl er jetzt seine Brüder ohne Probleme hätte töten lassen können. Es wäre gar kein Problem gewesen für Josef, seine Brüder zu töten. Und ich bin überzeugt, das war der Schlüssel, dass Josef eben nicht bei der Härte blieb nach den 3 Tagen, sondern dass er ihn vergab und ihnen Gutes tun konnte. Später erkannte Josef das noch mehr und äußerte das auch, als er sich seinen Brüdern offenbarte. Schlag mal mit mir Kapitel 45 auf. Kapitel 45, die Verse 4 bis 8. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran, und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Brüder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch ein Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu halten für eine große Rettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Josef betont hier 3-mal, Gott war es, der mich vor euch hierher gesandt hat, damit wir am Leben bleiben. Und später, als Jakob gestorben war und seine Brüder wieder Angst hatten vor Josef, dass er sich jetzt rächen wird, betont er das erneut in den bekannten Versen, Kapitel 50, Vers 20, wo es heißt, wo er zu ihnen sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Seht, die Brüder Josefs waren mit dem Bösen, was sie angetan hatten, ganz klar außerhalb des moralischen Willen Gottes, den in sein Wort geoffenbart hat. Sie sündigten und Gott verachtete das, dass sie ihn so verletzt hatten. Und sie waren dafür voll und ganz verantwortlich. Aber dennoch stand Gott über all dem Bösen. Hätte Gott die Macht gehabt, das Böse der Brüder zu verhindern? Ja, er hätte die Macht gehabt. Aber hat Gott es verhindert? Nein, er hat es nicht verhindert. Und warum nicht? Weil er daraus Gutes bewirken wollte. Seht selbst das Böse, was Menschen tun und wofür sie voll und ganz verantwortlich sind, kann nie die Absichten Gottes durchkreuzen. Niemals kann es die Absichten Gottes durchkreuzen. J. Adams, er sagte darüber, in seinen Handeln in der Weltgeschichte hält und lenkt Gott alle seine Geschöpfe und deren Gedanken und Taten, sowie auch alle Ereignisse, sodass alle seine gerechten und gnädigen Absichten erfüllt werden. Und doch tut Gott das auf eine Art und Weise, die den Menschen völlig in Verantwortung für das hält, was er denkt, was er sagt und was er tut. Und wenngleich Gott nicht der Autor des Bösen ist und keinerlei Wohlgefallen an dem Bösen hat, so ist er doch Herr über das Böse und er gebraucht es zum Guten. Und ihr Lieben, das sehen wir so in dieser Geschichte. Josef konnte hier am Ende erkennen, dass Gott über alle Ungerechtigkeit seine kontrollierende Hand hielt und sogar aus dem Unrecht einen großen Segen für die Familie und das ganze Volk der Juden und letztendlich in Christus für alle Menschen hervorgebracht hat. Und ihr Lieben, wenn wir uns das ansehen, dann ist für uns ein ganz großer Trost in unserem Leben. Denn wisst ihr, egal was du erlebst, und vor mir sitzen Menschen, die Leid erleben, du kannst in allem Gott vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Ja, auch dann, wenn du keine Antworten kriegst auf all deine Warum-Fragen, warum hat Gott das und das in mein Leben zugelassen? Gott, er gibt uns keine Antworten und selbst Hiob hat das nicht bekommen. Aber wir müssen der Bibel glauben, dass nichts außerhalb des souveränen Willen Gottes in unserem Leben geschehen kann. Gott ist der Souverän über dein Leben. Und dass Gott selbst mit dem Bösen, was uns widerfährt, seine guten Ziele verfolgt und erreicht. Und weißt du, Jeremia 19, 29, Vers 11, das gilt immer für dein Leben. Jeremia 29, Vers 11, da schreibt der Prophet, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke. spricht der Herr, Gedanken sind es des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Weißt du, Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Er ist souverän. Und nichts, absolut nichts geschieht in deinem und meinem Leben durch Zufall. Ja, Menschen können dich und mich ungerechterweise behandeln. Und das ist schlimm, diese Verletzungen. Aber nichtsdestotrotz ist Gott der souveräne Herr, der in Liebe einen Plan mit deinem Leben hat. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Es ist kein Zufall und ich bin fest Überzeugung, dass auch die Anfechtung, die wir haben, die werden von Gott auf unser Leben zugeschnitten. Er ist unser himmlischer Vater und er weiß genau, woran wir arbeiten müssen und welche Mittel er dafür einsetzen muss. Nichts geschieht durch Zufall. Und Gott weiß genau, was es benötigt, damit unser Leben einen Schritt weiterkommt und dass wir Jesus ähnlicher werden. Und seht, es war auch kein Zufall, dass mein Onkel mich so tief verletzt hat. Dass er meinen Onkel in mein Leben gestellt hat und er mich so tief verletzte. Und auch wenn Gott seine Sünde verachtete und wenn mein Onkel voll und ganz verantwortlich war für seine Sünde, ist Gott dennoch der souveräne Herr, der einen Plan hat. Selbst mit dem ganzen Unrecht, was mein Onkel mir antat. Ich weiß nicht, was du erleben musstest in deinem Leben. Vielleicht waren es viel schlimmere Dinge und ich denke, das war's, als das, was mein Onkel mir angetan hat. Aber siehst du den Trost in allem, den Gott dir schenken möchte? Gott hat einen Plan. Mit deinem Leben. Du kannst Gott vertrauen. Egal wie schwer es ist, egal wie groß deine Not ist, Gott hat einen Plan. Und du kannst ihm vertrauen. Er ist größer. Seht, jede Verletzung, sie ist schlimm und sie macht uns traurig. Aber die Art und Weise, wie wir über diese Dinge denken, wird sich ändern, wenn wir beginnen, die schweren Wegführungen in unserem Leben durch die Brille der Souveränität und Liebe Gottes zu sehen. Wenn wir anfangen, Gott zu sehen dahinter. Und dann wird uns das die Last der Verwirrung und der Hoffnungslosigkeit nehmen. Dann können wir Leid annehmen, auch wenn es schwer ist. Und ich weiß, vor mir sitzen Menschen, die haben es schwer im Leben. Ich weiß es. Und das ist nicht einfach. Aber wenn wir auf Gott schauen, dann hilft er uns. Und wir können dadurch auch Menschen ihr großes Unrecht vergeben. Und Josef, er hatte das erlebt. Und auch du kannst das heute erleben. Ich weiß, du brauchst Josef Zeit, um darüber nachzudenken, um auch zur Vergebung zu kommen. Aber bitte bewege das in deinem Herzen. Bewege es. Schau dein Leben aus der Souveränität und Liebe Gottes an. Gott, er hat einen Plan, er hat ein Ziel mit allem. Und wir sehen, beim ersten Treffen der Brüder mit Josef hat es noch gar keine Aussprache stattgefunden. Geschweige denn, dass die Brüder ihre Schuld an Josef einsahen und bekannten. Aber doch hat Josef ihn schon vergeben. Weil er auf die Souveränität und Liebe Gottes schaute. Und du kannst Verletzungen, die in deinem Leben erfahren hast, durch diesen Blick verarbeiten. Du kannst zur Vergebung kommen, selbst dann, wenn die Person ihre Schuld noch gar nicht eingesehen hat. Du kannst dieser Person vergeben. Und heute sind in Hessen die Landtagswahlen. Jeder Bürger hat die Qual der Wahl. Welche Partei er wählt. Aber wenn es um Vergebung geht, dann haben wir auch die Wahl. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du auf deine Gefühle hören und auf dein altes Ich und du wirst der Person nicht vergeben und das wählen. Oder durch den Blick auf die Souveränität und Liebe Gottes bis zu vergeben wählen. Und ihr Lieben, Konflikte sind Gelegenheiten, dass wir lernen zu vergeben. Und das Entscheidende, dass wir letztendlich Gott reflektieren in all dem. Denn wie geht Gott mit unserer Schuld um? Samuel hat diesen Psalm gelesen. Wie geht er mit unserer Schuld um? Was macht er? Er schenkt uns in seinen Sohn Gnade und Vergebung. Und wir können genauso handeln, indem wir Gott anschauen, wie er souverän alles führt in unserem Leben und wie er mit uns umgeht. Und wir können auch andere Menschen vergeben. Er hat uns alles dazu geschenkt. Und nur durch Vergebung wird dann endlich auch Versöhnung möglich. Und hätte Josef seinen Brüdern nicht vergeben, dann hätte Israel nicht weiter existieren können. Am Ende hätte der Messias nicht kommen können und wir wären immer noch in unserer Schuld, in unseren Sünden. Und seht, Vergebung ist so zentral für eine Familie, für eine Ehe, für eine Gemeinde. Keine Ehe, Familie, Gemeinde kann ohne Vergebung existieren. Sie kann nicht weiter existieren, wenn wir nicht vergeben. Und das ist das Entscheidende in unserem Leben. Ich hätte noch einen zweiten wichtigen Punkt, die Schulderkenntnis der Brüder, die auch zentral ist noch für Versöhnung, aber wir werden das überspringen und zum Schluss kommen. Vergebung ist möglich, indem dass wir auf Gott schauen und seinen souveränen Plan. Und ich weiß nicht, was du erfahren hast in deinem Leben. Gott kann dir helfen, dass du Vergebung vergeben kannst. Und er kann das in uns bewirken, auch in uns als Gemeinde, dass wir aufeinander zugehen, dass wir anderen vergeben, die uns verletzt haben, dass wir das in der Ehe ständig praktizieren. Ihr Lieben, es ist unvermeidlich in einer gefallenen Welt, dass wir uns verletzen. Aber wir können uns vergeben, wir können Schuld einsehen und wir können um Vergebung bitten. Und damit letztendlich unser herrlicher Gott verherrlicht wird, Gott hat in allem einen Plan. Zum Schluss bleibt die Frage, was machst du damit? Was machst du aus dieser Geschichte von Josef und seinen Brüdern und wie er vergeben hat? Wie wirst du antworten darauf? Was wirst du tun? Weißt du, ich kenne diesen Kampf in deinem Herzen, wenn es um Vergebung geht. Ich kämpfe genauso diesen Kampf. Aber wisst ihr, Gott, er kennt uns noch mehr und er will uns helfen. Und er hat in seinem Wort alles geschenkt, damit wir vergeben können, damit wir aufeinander zugehen können, damit wir Schuld erlassen können, damit wir uns letztendlich versöhnen können. Und ich bitte euch, dass ihr darüber nachdenkt. Denkt über eine Person nach in eurem Leben, die euch verletzt hat, wie zum Beispiel mein Onkel Sepp. Und dann nimm dir eine ruhige Stunde und bring das alles deinen Herrn und schau auf das, was Gott vorhat, auf seinen Plan mit deinem Leben und lasse los, vergib diese Person. Bete, Herr, ich möchte vergeben. Du hast einen souveränen Plan und ich will der Person das ganze Ding vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich will loslassen. Ihr Lieben, der Herr Jesus, er steht uns bei und er segne uns bei diesem schweren Schritt, den wir alle täglich tun müssen in unseren Beziehungen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir stehen vor dir, staunt über dein Wesen, das für uns so unbegreifbar ist, so groß, so herrlich, so mächtig bist du. Ein Gott der Weisheit und der Liebe, der gerecht ist, voller Zorn, voller gerechten Zorn und der in allem einen Plan hat mit unserem Leben. Vater, danke, dass wir ein bisschen sehen dürfen, wie Josef dahin kam, seinen Brüdern zu vergeben. Und du kennst auch diese Herausforderung auch in unserem Leben. dass wir lernen müssen zu vergeben, Vater. Und du kennst einen jeden Einzelnen hier. Du kennst die Beziehungen, in denen wir leben. Du weißt, was vorgefallen ist, auch in unserem Leben. Wir flehen dich an, hilf uns. Schenk uns Gnade, dass wir nicht unseren Gefühlen gehorchen, sondern dass wir letztendlich auf dich schauen, auf dein Wort, zu dir vertrauen. Dass wir letztendlich auch dahin kommen, Menschen zu vergeben, die uns schlimmes Unrecht angetan haben. Vater, ich bete auch für alle, die hier leiden, die schwere Zeiten vor sich haben. Ich bete, dass du sie stärkst durch diese Worte, durch diese Predigt, dass du ihnen Vertrauen stärkst und dass sie diese Dinge, die sie belasten, in deine Hand geben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du voller Liebe bist und deinen Plan ausführst in Liebe uns gegenüber. Wir preisen dich und loben dich für alles. Amen.